Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, eine weitere Woche ist rum. In Indian Wells geht es zur Sache. Das Masters-Turnier, das traditionelle Masters-Turnier in Kalifornien ist angelaufen. Damen und Herren, die Top-Elite versammelt an einem Ort. Und ja, im Vorfeld gab es aus meiner Sicht, glaube ich, viele, viele News. Mal gucken, ob Henrike das heute auch so sieht, denn Henrike ist wieder mit dabei. Hallo Henrike.
Ja, hallo Daniel. Die Top-Elite der Podcasts ist fast komplett versammelt.
Fast komplett, genau. Fast denn komplett. Tobi ist in dieser Woche nicht dabei. Der macht ein bisschen Urlaub. Das sei ihm gegönnt. In der nächsten Woche dann sicherlich hier wieder zu hören. Dann kann er uns wahrscheinlich fantastische Snowboard-Geschichten erzählen. Auch das ist eine sehr schöne Sache. Aber wir bleiben beim Tennis. Und ja, ich weiß gar nicht, Henrike, ob das so das Thema ist, was jetzt mit Anlauf Indian Wells noch die allermeisten Personen so beschäftigt. Aber ich glaube, wir sollten doch eigentlich damit aufmachen. Denn ja, ich fand zumindest, es ist bisher eigentlich die Meldung gewesen diesen Jahres, nämlich Simona Halep, die eigentlich für 4 Jahre gesperrt worden ist aufgrund von Dopings, darf plötzlich wieder mitspielen, denn der Internationale Sportgerichtshof CAS hat ja das Urteil, das die 4 Jahre Sperre nach sich zog, gekippt, auf 9 Monate reduziert. Diese 9 Monate hat sie faktisch schon abgesessen und dadurch darf sie im Grunde sofort wieder spielen. Henrike, du hast dich damit auch ein bisschen beschäftigt mit dem Urteil. Nun war so mein Gedanke, naja, so überraschend finde ich das gar nicht, weil man eigentlich oft hört, dass wenn Sportler vors CAS gehen, dann Strafen teilweise auch drastisch reduziert werden. Ist es jetzt nur das oder hat dieses Urteil auch, ja, vielleicht sogar irgendwie neue Blickwinkel auf diesen Vorfall gesetzt?
Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, welchen Teil des Simona Halep-Falles man betrachtet. Denn Simona Halep ist ja damals von der Tennis Integrity Unit, also im Prinzip dem Anti-Doping-Tribunal oder Tennis Integrity Agency heißt sie, glaube ich, inzwischen. Die ist ja mal umbenannt worden. Aber im Prinzip vom Tennis-Anti-Doping-Agentur für 4 Jahre gesperrt worden. Aufgrund von 2 Anti-Doping-Vergehen. Das war einmal, weil man in einer Urinprobe, die sie bei den US Open abgegeben hatte, in ihrem Urin Roxadustat gefunden hat, was ein Mittel ist, das die Produktion der roten Blutkörperchen anregt und somit dazu führt, dass du besser Sauerstoff aufnehmen kannst, was dann am Ende bei der Ausdauer und der Regeneration hilft. Also ein bisschen wie EPO in der Richtung, muss man sich das vorstellen. Und im Verlaufe der Untersuchung zu dieser Dopingstrafe kam dann noch hinzu, dass es wohl in einer Blutprobe, die sie abgegeben hat, eine Auffälligkeit gab. Und dazu muss man wissen, dass seit, ich glaube 2013, korrigiere mich jemand, wenn das falsch ist, diesen Blutpass für Athleten gibt. Und was ist dieser Blutpass? Naja, in diesem Blutpass für Athleten wird mal so ein Basisblutwert für den jeweiligen individuellen Athleten bestimmt. Und es geht auch jede weitere Blutprobe, die so genommen wird, ein. Und dann werden bestimmte Marker festgehalten und an diesen Markern sieht man dann quasi so die Grundwerte für jeden einzelnen Athleten. Und wenn dann mal Marker in einer neuen Blutprobe übers Ziel hinausschießen, kann das ein Hinweis auf Blutdoping oder Doping in irgendeiner Form sein. Der Unterschied bei diesem Blutpass Ergebnissen zu Doping-Ergebnissen im Sinne von wir haben eine Substanz gefunden ist, dass dieses Blutdoping nur ein indirekter Beweis ist. Du findest also quasi nicht heraus, mit was jemand gedopt hat, sondern du siehst nur, dass er wahrscheinlich gedopt haben könnte. Und das führt auch dazu, dass sich in diesem Falle, zumindest so wie ich das verstanden habe, die Beweisumkehr umdreht. Also es ist normalerweise in Dopingfällen so, findet man eine Dopingsubstanz im Blut oder Urin der Athleten, muss der Athlet quasi darlegen, dass diese Substanz ungewollt in seinen Körper gekommen ist. Bei diesem Blutpass ist es wieder andersrum. Da muss dann die jeweilige Anti-Doping-Agentur, die das testen lässt, quasi darlegen, warum diese Werte auf ein Doping hinweisen können. Das heißt, sie müssen zufriedenstellend darlegen können, dass diese auffälligen Werte nicht durch etwas anderes kommen kann. So habe ich das auch aus der Pressemeldung des CAS entnommen, jetzt zum Simona Halep-Fall. Und so ist ein bisschen auch die Entscheidung ausgefallen. Also, das CAS hat gesagt, ja, es wurde Roxadustat bei Simona Halep gefunden. Damit hat sie eine also quasi gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen. Allerdings glaubt das CAS im Gegensatz zur Tennis Integrity Agency, dass Simona Halep das nicht bewusst gemacht hat. Trotzdem hat sie gegen die Anti-Doping-Regelung verstoßen und dafür musste sie diese 9 Monate Strafe absitzen. Im zweiten Fall, also dieser Blutprobe, sagt das CAS jetzt ganz im Gegensatz zu der Tennis Integrity Agency, dass sie die Werte und die Begründung dieser Tennis Integrity Agency, dass sie da nicht mitgehen. Sie sagen also quasi, das, was die Tennis Integrity Agency sagt, warum sie glauben, dass Simona Halep Blutdoping betrieben hat, das glauben wir nicht. Das finden wir nicht stark genug und haben deswegen quasi diesen Teil abgewiesen. Und damit ist natürlich ein Großteil der Strafe, die Tennis Integrity Agency mal angesetzt hatte und was dann zu diesen 4 Jahren Sperre führte, quasi weggenommen, weil sie im Prinzip sagen, wir halten eure Argumentation, warum ihr Simona Halep quasi über diesen indirekten Beweis Blutdoping vorwerft, halten wir nicht für realistisch. Und somit haben wir hier so 2 Fälle. Wir haben einerseits die Bestätigung, ja, du hast eine Anti-Doping-Verletzung vorgenommen, dafür bist du bestraft worden, aber wir denken, 9 Monate reichen. Andererseits haben sie beim zweiten Fall gesagt, bei diesem indirekten Beweis, das sehen wir so nicht. Und insofern ist für den direkten Doping-Beweis, hat sich in meiner Meinung nach nicht so viel geändert. Das ist am Ende so eine Frage, glaubst du jetzt dem Sportler, dass das bewusst war oder unbewusst war? Das ist dann ein bisschen so eine Frage, die man sich stellen kann. Aber im Bereich für den Athleten, den Blutathletenpass, das ist dann jetzt vielleicht schon richtweisender, dass halt so ein Gericht wie das CAS sagt, so einfach damit was zu beweisen, ist es halt doch nicht. Und ich glaube, dafür könnte das schon was Besonderes sein. Das war jetzt sehr lang, aber damit ihr mich versteht.
Ja, also auch irgendwie ja notwendig, um das passend einordnen zu können. Was ich ganz interessant fand, dass zuerst sogar einige von einem Freispruch für Simona Halep sprachen. Das teilweise dann auch so ein bisschen natürlich korrigiert wurde beziehungsweise eingeordnet wurde. Also weil ja, das kommt natürlich ein Freispruch gleich, weil sie einfach jetzt nach dem Urteil sofort wieder ran darf. Aber das Ganze halt auch nur, weil das CAS die Strafe reduziert hat und gesagt hat, gut, diese Sperre ist halt abgesessen. Also man kann, glaube ich, festhalten, nochmal zusammenfassend, Doping, ja, sagt das CAS, hat irgendwie stattgefunden, aber halt nicht in der Fülle wie ursprünglich ihr unterstellt und, ich sag mal, geurteilt worden ist. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen.
Ja, genau. Also man hat schon gesagt, es besteht auf jeden Fall ein Dopingverstoß in irgendeiner Form. Und beim Doping ist es dann im Zweifelsfalle wie mit Handspiel im Fußball. Ne? Ob du das gewollt hast oder nicht, ist tatsächlich unterm Strich egal. Es ist passiert und dafür wirst du in einer Form bestraft. Aber die Härte der Strafe entsteht dann ein bisschen daran, ob man dir jetzt Vorsatz nachweisen kann oder nicht.
Spannend ist dann jetzt natürlich, wann und wie wir Simone Halep wiedersehen. Denn ich weiß ja nicht, also ich kann mir vorstellen, dass sie sich mehr oder weniger auch in der Hoffnung oder mit der Hoffnung verbunden, wahrscheinlich schon ein bisschen fitter gehalten hat als notwendig. Damit halt sie genau für diesen Fall auch wieder bereit ist, um auf die Tour zurückzukehren. Ich weiß nicht, hattest du irgendwie was gelesen? Hat sie sich dazu geäußert, wann? Weil ich bin jetzt mal einfach automatisch davon ausgegangen, dass sie wahrscheinlich jetzt dann zur Sandplatzsaison irgendwie wieder einsteigen wird.
Wann genau habe ich nicht gelesen oder gesehen, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nicht danach gesucht. Was ich nur gesehen hatte, ist, dass sie natürlich schon vor der Entscheidung vom CAS auch Fotos gezeigt hat oder auf ihrer Instagram-Website gepostet hat davon, dass sie trainiert. Also sie hat sich auf jeden Fall vorbereitet und ich schaue jetzt gerade mal, sie hat auch was gepostet dazu, zu der Entscheidung. Und ich gucke jetzt mal, ob da was steht, wann sie zurückkommen will. Nee. Sie hat da nur halt geschrieben, ne, dass sie sich natürlich freut, was die Entscheidung ist und ähnliches. Aber da steht jetzt kein Turnier oder Datum. Nein. Aber wahrscheinlich wird es Sinn machen, eher zur Sandplatzsaison einzusteigen, weil natürlich könnte sie jetzt sofort bei jedem Turnier antreten. Ist nur die Frage, ob jetzt der krümelige Rest vom Hartplatz mitzunehmen noch so viel Sinn macht.
Ja gut, also das wäre ja auch mit den Meldefristen jetzt wahrscheinlich schwierig. Also sie müsste, auf Wildcard setzen. Also deswegen dachte ich es auch schon, genau. Aber klar, also wofür jetzt da irgendwo noch in die USA fliegen, um nachher irgendwie vielleicht mit einer Wildcard noch Miami zu spielen? Wenn man jetzt einfach wirklich sagen kann, der März ist quasi jetzt meine Saisonvorbereitung. Das kann natürlich auch Vorteile haben, durchaus.
Wir werden es erleben, würde ich sagen.
Richtig. Was wir auch erlebt haben, und damit bleiben wir beim Thema zumindest Strafmündigkeit, André Rublev, wir haben in der letzten Woche darüber gesprochen, beziehungsweise ich glaube nicht gesprochen.
Nein.
Umgekehrt. Wir beide haben, glaube ich, drüber gesprochen, nach der Aufnahme, weil das irgendwie so knapp vor der Aufnahme passiert ist. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst. André Rublev hat in Acapulco, sich mit Linienrichter, man kann nicht mal sagen angelegt, weil der Linienrichter hatte eigentlich überhaupt keine Chance, sondern er hat sich einfach vor ihm aufgestellt, ihn massiv beleidigt, woraufhin der Schiedsrichter ihn disqualifiziert hat. Das Match war beendet, Punkte weg, Preisgeld weg. Wir beide haben uns noch drüber unterhalten, haben gesagt, ja, ist angemessen, kann man aber auch dabei belassen. Was wir damit so, glaube ich, gesagt hätten, wenn wir es jetzt im Podcast mit reingenommen hätten. Also natürlich stehen wir voll dahinter, finden wir richtig, sich da irgendwie vorm Linienrichter aufzubauen, gehört sich nicht, ist eine absolute Entgleisung, von daher Disqualifikation gerechtfertigt und darf aber weiterspielen, ist auch okay. Muss man jetzt kein größeres Fass aufmachen, weil hat es öfter schon gegeben auf der Tour. Kurz danach gab es denn aber so Fälle, dass einzelne Spieler sich auch via Social Media meldeten? Ich glaube sogar Alexander Bublik auch noch in der Pressekonferenz, der gegen ihn gespielt hat nach dem Match, die sich äußerten in Richtung Linienrichter. Also ich glaube jetzt auch gar nicht speziell der Linienrichter oder die Linienrichterin selbst, die da mit an den Court waren, jeweils verteilt, sondern so ganz allgemein mit diesem Tenor, da passieren immer wieder so viele Fehler, ohne dass sie es gesagt haben, aber schon so ein bisschen in die Richtung, sie können den Unmut verstehen und finden deswegen sogar auch teilweise die Bestrafung nicht gerechtfertigt. Ich glaube sogar gerade Alexander Bublik war es, der irgendwie meinte, also mehr oder weniger eigentlich gehörte die Person, die da auf dem Stuhl saß, mehr oder weniger disqualifiziert. Ich hatte sogar noch ein Foto, einen Ausschnitt davon gesehen. Ich fand, bei Bublik fehlte irgendwie nur noch, dass er so ein Free Rublev-T-Shirt anhatte oder sowas. Ja, und nun ein paar Tage später hat das dazu geführt, dass die Strafe dahingehend zurückgenommen wird. Also man kann eine Disqualifikation nicht zurücknehmen, aber Punkte und Preisgeld bleiben ihm erhalten, beziehungsweise bekommt er ausgezahlt. Mal so als Einstieg, Henrike, was hältst du denn eigentlich von der Geschichte? Weil da haben wir uns bisher auch noch nicht drüber ausgetauscht.
Nee, und das Lustige ist, wir haben uns ja letzte Woche schon drüber unterhalten, dass das passiert ist, aber wir hatten dann gemeinschaftlich beschlossen, dass das für uns eigentlich abgeschlossen war, dass das ausreichend diskutiert worden war, auch so in der Tenniswelt, und dass wir zwei gesagt haben, wir müssen da jetzt auch nicht noch unseren Senf zugeben, weil wir irgendwie für uns gesagt hatten, naja, wenn man so einen Linienrichter halt so anpöbelt, dann kann ich verstehen, dass man vielleicht auch mal vom Platz gestellt wurde. Das war, wie du eben sagtest, relativ frisch zu dem Zeitpunkt, dass es passiert ist. Ich glaube, das war wirklich ganz knapp vor der Aufnahme. Und erst danach kam dann auch so dieser nächste Twist und dieses nächste Drehen noch auf, dass dann halt Spielerinnen und Spieler Rublev beisprangen und sagten, na ja, man bräuchte unbedingt mal so einen Videobeweis, dass man überhaupt mal gucken kann, ob da der Rublev nicht recht hatte mit seiner Kritik und was der da überhaupt gesagt hat. Und scheinbar hat Rublev dann ja auch Einspruch erhoben gegen die Entscheidung, was er ja darf. Das ist regelgerecht oder regelkonform. Der Code sieht vor, dass du das Einspruch erheben darfst als Spieler. Also das ist jetzt keine so eine Entscheidung, die du fressen musst. Und scheinbar ist dann in der Nachbetrachtung, ist man dann zu dem Schluss gekommen, dass diese das, was Rublev gemacht hat, wohl doch nicht disqualifikationswürdig war. Denn nur wenn du disqualifiziert wirst, wird dir ja dein Preisgeld komplett abgezogen und auch alle Punkte fallen weg. Wenn du nur eine Strafe kassierst, und dabei ist es tatsächlich egal, ob es ein Warning oder schon eine Punkt-Penalty oder Game-Penalty ist, also ob dir ein Punkt oder ein Spiel abgezogen wird, du musst auf jeden Fall für dein Fehlverhalten eine Strafe zahlen. Das heißt, du kriegst dann dein Geld, ne, dein Preisgeld minus dann je nachdem, und die Strafe bemisst sich ein bisschen danach, wie groß das Turnier ist. Das ist dann individuell, aber da gibt es so Höchstgrenzen. Und das ist dann passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass Andrei Rublev da völlig straffrei rausgegangen ist, aber er hat halt nicht mehr die volle Strafe bekommen. Und ich glaube, das kapriziert sich dann am Ende so ein bisschen auf die Frage, die jeder für sich selber beantworten muss. Wie will man mit so einem Verhalten, was Andrei Rublev da an den Tag gelegt hat, wie will man damit umgehen? Denn rein von den Regeln her, ich habe noch mal ins Rulebook geguckt, das ist dann, würde ich mal sagen, Verbal Abuse, wie das da so schön heißt, also sprachlicher Missbrauch. Und sprachlicher Missbrauch ist zu ahnden innerhalb dessen, wie man Coach-Strafen bestraft. Und Coach-Strafen werden, der erste Codeverstoß wird mit einer Warnung bestraft, der zweite Codeverstoß mit einem Punktabzug bestraft und der dritte Codeverstoß mit einem Spielabzug. Und wenn du dann noch einen vierten Codeverstoß hast, dann wird auf jeden Fall mal der Supervisor gerufen, um zu schauen, sollte man dich nicht vielleicht disqualifizieren oder zieht man dir vielleicht noch ein Spiel ab oder den Satz oder was auch immer. Aber so sagen wir mal so, beim vierten Fehlverhalten guckt man dann schon mal nach, ob das heute dein Tag war. Das heißt, rein von dem Rulebook her, weil ich erinnere mich nicht, dass Rublev in diesem Match schon eine andere Strafe gehabt hätte oder viele angehäuft hätte, hat Rublev natürlich ein Argument, dass er sagt, warum werde ich direkt vom Platz gestellt? Das ist regeltechnisch möglich. Also ein Supervisor kann bei besonders massivem Fehlverhalten dich direkt vom Platz stellen und sagen, okay, das ist jetzt so blöde, was du gemacht hast. Siehe Novak Djokovic bei den US Open mit der ungewollten Körperverletzung. Ich drücke es jetzt mal so aus, dass man dich direkt vom Platz stellen kann. Und am Ende ist es dann jetzt eine Diskussion, die man führen muss. Welches Verhalten kann man einem Spieler oder einer Spielerin denn noch durchgehen lassen? und sagen, okay, das muss ein Linienrichter, ein Stuhlschiedsrichter, ein Zuschauer oder wer auch immer aushalten und was nicht. Und ganz ernsthaft, ich persönlich fand es durchaus okay zu sagen, wenn du einen Linienrichter so anbrüllst, ob du den jetzt beleidigst oder nicht, ob du jetzt Fuck sagst oder nicht, mal völlig zur Seite gestellt, finde ich es durchaus zumindest überlegenswert zu sagen, dafür verdient es, dass du mal vom Platz kommst und dich runterfahren kannst. Das ist aber wahrscheinlich am Ende eine Geschmacksfrage. Also ich habe mich an dem Urteil nicht so gestört. Man kann natürlich überlegen, ob man sagt, dann kriegst du wenigstens deine Punkte nicht abgezogen oder das Preisgeld nicht, ob man das darüber ein bisschen abschwächt. Aber ich fand es durchaus nicht schlimm, zu sagen, naja, wenn du dich so daneben benimmst, weil jemand vielleicht einen Fehler gemacht hat, solltest du vielleicht mal woanders hingehen. Aber offensichtlich sahen das sehr, sehr viele anders, denn sowohl in der Tennisspieler-Spielerin-Bubble, aber auch viele in der Kommentatoren-Bubble haben gesagt, ja gut, dass das Urteil zurückgenommen wurde. Und ich dachte so, hä? Und jetzt kommst du.
Ja, mir fiel übrigens gerade ein, genau, das war ja tagsüber, weil das war wirklich kurz vor unserer Aufnahme, es war in Dubai.
Ja, genau,
gar nicht in Acapulco.
Es war in Dubai, richtig.
Ja. Genau, weil das war nämlich so ein bisschen der Punkt, warum wir auch gesagt haben, okay, wissen wir jetzt wenig drüber, finden wir jetzt okay, lassen wir weg. Ja, genau, und jetzt hat das halt solche Ausmaße genommen. Gerade jetzt auch sogar in Bezug auf Simona Halep habe ich nämlich noch so ganz polemisch gedacht und mir die Frage gestellt, wenn man das jetzt auch mit Rublev dazu noch sieht, sind Strafen irgendwie aktuell gar nicht wirklich was wert? Also haben wir vielleicht gerade auch irgendwie so eine Phase, dass ja die Spielerinnen und Spieler vielleicht auch irgendwie eine neue Form der Macht gerade erlangen? Kann man das echt so überspitzt formulieren? Oder sind es am Ende doch einfach nur zwei Vorfälle, ja, die man mit einer ganz objektiven Beurteilung nachvollziehen kann, dass es jetzt so gekommen ist?
Naja, grundsätzlich finde ich schon mal wichtig zu betonen, dass ich eine Einspruchmöglichkeit für absolut wichtig halte. Also ich denke, es ist absolut korrekt und auch angebracht, dass Spieler sich gegen, oder Sportler, sagen wir mal, es ist ja nicht nur auf Tennis bezogen, sich Sportler gegen solche Strafen wehren können, weil für die bedeutet das ja enorm was. Gut, so ein Andrei Rublev wird jetzt mit dem Punkt- und Geldabzug leben können. Aber so eine Simona Halep hat natürlich unter ihrer Strafe jetzt mal mindestens anderthalb Jahre Zeit verloren. Und wenn ich mich noch dran erinnere, letztes Jahr hat ja Michael Ümer, glaube ich, auch eine Dopingstrafe bekommen, weil er irgendwie, aber wegen so einer Kleinigkeit. Und er hat ja daraufhin seine Karriere beendet und hat gesagt, ich habe keinen Bock, dagegen anzukämpfen. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Simona Halep hatte natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten, sich zu wehren. Und da muss man immer schauen. Aber ob das jetzt ein systemisches Problem ist, muss man einfach mal gucken. Ich glaube, da müsste man mal schauen, wie sehr häufen sich solche Dinge. Ist das jetzt zufälligerweise gleichzeitig passiert? Wie wurde das früher gemacht oder so. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es mehr wird, weil es auch ein bisschen in so unsere Zeit passt, dass wir zurzeit, glaube ich, alle extrem empfindlich sind in allen Lebensbereichen und ja, uns auch laut gegen Dinge wehren, die wir als sehr ungerecht empfinden. Ich meine, schau dir die momentane Streikerei an, wobei ich da interessant fand, habe ich die Tage ein Interview mit einem Streikforscher gesehen, der meinte, ja, wir sind dieses Jahr stundenmäßig mehr dran als die letzten Jahre, aber im Vergleich ist es jetzt auch nicht so extrem und vor allen Dingen im Vergleich zu vielen anderen Ländern sind wir noch so durchschnittliches Mittelfeld. Also es ist vielleicht auch ein bisschen so eine Perspektivverschiebung. Aber ich glaube, es ist gerade in unserer Welt einfach so ein Zustand, dass wir ja, vielleicht auch Dinge, wo uns Dinge weggenommen werden, uns vielleicht eher auch mal wehren oder laut unseren Unmut kundtun. Und es kann ja auch was bringen, dass man einfach sagt, na ja, man guckt sich so einen André Rublev-Fall jetzt an und sagt, muss man die Regeln dahingehend vielleicht auch mal anpassen, dass Dinge klarer werden und vielleicht auch schauen, wie man korrigiert. Beziehungsweise es ist ja die Frage, wenn irgendwann mal elektronisches Line-Calling überall der Fall sein wird, was mich echt gewundert hat, dass Dubai das noch nicht macht, weil an den Finanzen kann es da ja nicht liegen, dass der Aspekt sowieso wegfällt. Weil wie willst du mit einer Maschine argumentieren?
Stimmt wiederum, ja. Spannender Punkt. Kommen wir vielleicht dann doch langsam, damit es heute auch nicht zu lang wird, so zu den, ja, ich sag mal aktuelleren Themen. Also, nee, alles gut. Also, es war ja total richtig, sich da mal eine knappe halbe Stunde für zu nehmen, für diese beiden Themen, glaube ich. Also, gerade auch was den Halep-Fall angeht. Ja, arbeiten wir uns ein bisschen Richtung Indian Wells. Ich glaube, ein Thema oder beziehungsweise zwei Themen zusammen, die wir so ein bisschen, oder willst du noch was loswerden dazu?
Nee.
Ach so, weil das habe ich gerade so.
Ich habe fertig.
Als
nee, das ist immer
Punkt
so mein
vergessen.
Zustimmungs.
Ach so, okay.
Habe ich auch in den Aufnahmen schon festgestellt. Ich sollte das mal lassen, weil man hört mich immer zwischendrin immer so.
Ach nee, alles gut. Ich glaube, das macht das Ganze ein bisschen lebhafter. Anstatt, dass immer nur jemand in den leeren Raum spricht. Ja, am Sonntag, am 3. März, haben wir Rafael Nadal mal wieder in Las Vegas gesehen. Gegen Carlos Alcaraz. Das Ganze war, ich glaube, man kann im entferntesten, wie auch immer, Umfeld sagen, von Netflix arrangiert und organisiert. Die beiden haben dort ein Showmatch in Las Vegas gegeneinander gespielt. Ja, gerade was Rafael Nadal anging, war es natürlich auch der dann doch irgendwie Härtetest für die Rückkehr auf die ATP-Tour in Indian Wells. Jetzt haben wir dann doch wieder kurzfristig die Absage von Rafael Nadal gehabt. Also im Grunde sind es zwei Punkte, denn du hast dir das am Sonntag in Las Vegas sogar angeschaut. Ich bin da nicht zugekommen. Von daher hätte ich jetzt nämlich zwei Fragen. Nämlich einmal, gab es da etwas, was berichtenswert ist, worüber wir hier sprechen müssen? Und dann die zweite Frage, die darfst du sonst, wenn du möchtest, aber auch gerne erstmal hinten anstellen. Nämlich, ja, was hast du gedacht, als du jetzt von dieser Absage gehört hast?
Genau, ich bin nach Las Vegas geflogen, kurz mal eben. Nein, Quatsch. Ich habe mir das auf Netflix reingezogen, weil ich dachte, es interessiert mich jetzt schon, wie das so ist. Ich meine, man darf sich immer die Frage stellen, ob so Exhibitions während des Turnierkalenders guckenswert sind oder nicht. Ich glaube, wenn man Alcaraz gegen Nadal irgendwie gucken kann, egal in welcher Konstellation, ist es vom Tennis her bestimmt nicht so schlecht. Und das muss ich auch sagen. Also die beiden haben ordentlich gespielt. Es war auch ganz interessant, weil Nadal ja doch sonst von seiner Spielweise her schon manchmal, finde ich, optisch so ein bisschen auffällt, weil ne, seine ganze Schlagführung und wie er die Bälle verteilt doch durchaus etwas sehr Spezielles für ihn sind und Alcaraz da von allen, die so spielen, doch richtig drankommt und irgendwie dieses, es fiel nicht mehr so auf, weil halt beide Seiten das machten. Das fand ich für mich persönlich so eine interessante Beobachtung irgendwie, dass es, dass sich da irgendwie zwei ähnliche Spieler gegenübergestanden haben, auch wenn ich nie behaupten würde, dass Alcaraz wie Nadal spielt. Ne? Er hat Elemente von ihm, aber das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Aufgefallen ist mir auch, dass das Level von beiden sehr gut war. Ich hatte auch in Las Vegas nicht das Gefühl, dass Nadal irgendwie Probleme hat, mitzuhalten. Klar, Alcaraz hat am Ende im Match-Tiebreak gewonnen, aber das war jetzt nicht so, dass ich da gedacht habe, oh Gott, da ist jetzt irgendwas. Insofern, um dann auf deine zweite Frage zu kommen oder schon mal so ein bisschen anzuteasern. Ich habe jetzt nicht nach dem Match gedacht, ob Nadal Indian Wells wird spielen können, So war es nicht. Was ist mir sonst noch aufgefallen? Ich fand es mega spannend, dass zwei Spanier in Las Vegas so eine Halle voll bekommen, was ja auch durchaus wieder ein bisschen gegen die Theorie spricht, dass Tennis keine Hallen mehr füllen kann oder für junge Leute uninteressant ist, weil das, was ich so in der Halle gesehen habe, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das so ab 50 aufwärts alles ist. Natürlich kann man Amerikaner oder US-Amerikaner für Sport anders begeistern, glaube ich, als in anderen Ländern. Aber so an sich hat der Netflix-Slam für Nadal aus meiner Sicht durchaus Sinn gemacht. So nach einer langen Pause vor einem Turnier nochmal irgendwie so ein Match reinzukriegen, wo man mal gucken kann, wie es ist und dabei sicherlich noch ein hübsches Ständchen Geld zu verdienen. Aus Sicht von Alcaraz hat es in meinen Augen schon deutlich weniger Sinn gemacht, weil Alcaraz ist kurz davor in, lass mich nicht lügen, ich glaube in Rio war es, rausgefallen, weil er sich den Knöchel verletzt hatte. Zwar nicht schlimm, aber so ein bisschen. Jetzt könnte man noch sagen, naja, dann hat er mal angetestet. Aber Alcaraz ist durchaus auch einer von den Spielern, die öfter mal kundtun, dass sie den Kalender zu voll finden. Und dann auf so einen Netflix-Slam zu gehen und am Ende des Jahres noch auf dieses saudi-arabische, kuwaitische oder wo auch immer es jetzt ist, Six Kings Exhibition-Ding zu tippeln und dann sich zu beschweren, dass der Kalender zu anstrengend ist, verstehe ich dann halt auch nicht.
Ja, gut, das ist natürlich, da können wir eine eigene Folge jetzt, glaube ich, zu aufmachen. Zu
ja, das Thema ist wirklich abendfüllend.
Ja, das müssen wir, glaube ich, immer noch mal in anderer Breite diskutieren beziehungsweise da Gedanken austauschen. Also Alcaraz hat damals in Rio da eigentlich schon, ich glaube, einen Tag nach dem Match komplett in Warnung gegeben, hat gesagt, ja, braucht ein paar Tage Ruhe. Dass er deswegen jetzt auch den Termin irgendwie nicht absagt, um da irgendwie prophylaktisch doch nochmal mehr Ruhe zu haben, ist, glaube ich, auch klar, weil du hast es gerade schon erwähnt, da steckte natürlich auch sehr viel Kohle hinter diesem Event. Was Nadal anging, also jetzt bezogen auf die Absage, ich habe jetzt auch gelesen, dass einige gesagt haben, naja, du sagtest auch gerade, er hat doch in Las Vegas gut ausgesehen, wieso sagt er denn jetzt ab? Umgekehrt haben einige geschrieben, er hätte auch gar nicht nach Las Vegas irgendwie fliegen müssen. Selbe Begründung kann man dadurch auch geben, gut, er hat da irgendwie seine Verträge, die will er einhalten für dieses Event. Ich glaube auch gar nicht darum, dass es jetzt bei ihm darum geht, dass man offensichtlich irgendwie was sehen muss oder im Match feststellt, oh, der kann gar nicht mithalten. Ich glaube, dass es wirklich darum geht, und das betont er ja auch immer, dass er sich komplett im Wettbewerb wiederfinden will. Was natürlich bedeutet mit seinem Anspruch, dass er nicht irgendwie ein, zwei Runden gewinnen will, um dann irgendwie festzustellen, der Körper kann nicht mehr, sondern dass, wenn er bei einem Turnier antritt, er auch schon das Gefühl haben möchte, okay, ich kann hier um den Titel mitspielen. Dass das vielleicht in der Relation zu früher viel, viel schwieriger ist, klar. Aber nachvollziehen kann ich es trotzdem, weil warum sollte er daran jetzt teilnehmen, wenn er weiß, gut, okay, ich kann vielleicht ein Match spielen und gewinne das auch, weil das gar nicht das Thema ist. Aber die Regenerationszeit des Körpers lässt es einfach momentan dann zum Beispiel nicht zu, dass ich zwei Tage später auf dem Niveau wieder spielen kann und dann muss ich irgendwie aufgeben. Warum sollte er das tun? Ähnlich sagte das nämlich auch mal, jetzt wirklich, ja, gar nicht so weit hergeholtes Beispiel, weil der ist ja Turnierdirektor, nämlich Tommy Haas. Der hat das nämlich mal vor ein paar Jahren, ich glaube so vor 3 Jahren oder 2 Jahren im Interview gesagt, weil er dann nämlich gefragt wurde, da er ja auch in Europa immer noch, ich glaube, Herrn 30 Bundesliga spielte oder vielleicht sogar auch immer noch spielt, glaube ich, zumindest im letzten Jahr hat er, glaube ich, noch mal 1-2 Einsätze gehabt, ja auch immer noch ganz viel Exhibition und im Rahmen von Grand Slams irgendwie da so Legenden-Matches spielt und er da auch immer als einer der fittesten beurteilt wird. Darauf angesprochen sagte er, Also grundsätzlich auf dem Niveau körperlich irgendwie Top 100 mitzuhalten, wäre vielleicht gar nicht das Problem für ein Match, sondern das Problem wäre dann, wenn ich es dann plötzlich wieder 3-4 Mal die Woche machen müsste. Und das würde ich nicht mehr abrufen können. Und ich glaube, dass bei Nadal gerade nämlich genau das immer wieder dann quasi Woche für Woche die Frage ist, bin ich dazu in der Lage? Da geht es, glaube ich, gar nicht explizit um irgendeine Verletzung, die jetzt neu aufgebrochen ist oder wieder aufgebrochen ist. Weil ich glaube sowieso, das, was er hat, das wird da auch eh nicht mehr los. Da versucht man einfach, dass so gut es geht, irgendwie auszublenden dann für ein Match. Aber es geht, glaube ich, einfach um diesen Gesamtzustand. Und den scheint er nicht mehr zu erreichen. Und das führt bei mir nämlich auch dazu, dass jetzt die Zweifel doch immer größer werden. Ja, sehen wir ihn vielleicht überhaupt noch mal? Weil ich kann mir bei ihm nicht vorstellen, dass er sagt, okay, also irgendwie French Open soll jetzt der Abschiedspunkt sein. Und deswegen nehme ich da jetzt auf jeden Fall teil, auch wenn ich nach der ersten Runde, weiß ich nicht, gegen Alexander Schewtschenko verliere oder so. Nur um irgendwie noch mal den Abschied auf dem Center Court zu haben. Ich könnte mir bei ihm sogar vorstellen, dass wenn er sagt, so dieses Level verändert sich nicht mehr, dann spiele ich auch gar nicht mehr. Und so traurig das ist, aber ich glaube sogar, das ist eher gerade das Spannende rund um Rafael Nadal. Sehen wir ihn jetzt in der Sandplatzsaison überhaupt noch mal wieder?
Ich muss zugeben, so habe ich es gar nicht betrachtet, aber du hast absolut recht mit allem, was du sagst. So hat das ja auch geschrieben. Er fühlt sich nicht in der Lage, kompetitiv genug zu sein. Und jetzt, wo du das sagst, hast du absolut recht. Er hat das gar nicht so sehr aufs Körperliche kapriziert, dass er irgendwie gesagt hat, oh, mir tut jetzt irgendwie der Rücken doch wieder weh oder so, sondern ich habe mir das nochmal in Erinnerung gerufen, was er da geschrieben hat. Das ist schon sehr auf genau das kapriziert, was oder auf das bezogen, was du gesagt hast. Oder so würde ich es jetzt auch verstehen. Und ich stimme dir da absolut zu. Das ist ja auch etwas, was wir bei Andy Murray zurzeit sehen. Der hat es ja auch, versucht, wieder Anlauf zu nehmen und hat auch irgendwann gesagt, er ist nicht da, wo er gerne sein würde, will es aber weiter versuchen, weil er den Sport so liebt, ne? Und dann hat er es versucht und dann wurde es nicht so wirklich besser und dann sagte er ja jetzt kürzlich, dass er gar nicht weiß, wie lange er noch spielen wird. Und ich glaube, das ist halt auch so genau dieser Punkt, ne? Dass die nicht theoretisch mithalten könnten, sondern dass die halt über die Dauer nicht mehr mithalten können. Und ich stimme dir auch zu, dass ich sagen würde, dass Nadal durchaus einer ist, der sagt, wenn sich das gar nicht mehr ändert, dann höre ich jetzt auf. Und zwar ohne Abschiedstournee oder all sowas, weil Nadal war für mich immer jemand, von dem ich geglaubt habe oder immer es so empfunden habe, dass der jemand ist, der wirklich aus einem intrinsischen Bedürfnis Tennis spielt und in diesen Kampf geht, der wirklich sagt, mir gibt das was, dort zu stehen und mich auf allerhöchstem Niveau mit jemandem zu messen. Ich kann dann verlieren, das kann passieren, aber für mich ist quasi mein Niveau das Entscheidende. Und wenn ihm das natürlich jetzt fehlt, was durchaus sein kann, weil das hat man in Las Vegas, fand ich, schon gesehen, dass er durchaus auch so Wellen in seiner Leistung hatte. Er spielte teilweise enorm gut, aber dann hatte er auch so Momente, wo es wirklich sehr vogelwild wurde. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, stimme ich dir zu, würde ich Nadal für jemanden halten, der sagt, gut, dann nicht mehr. Ich meine, was hast du denn? Also du hast den Netflix-Slam nicht gesehen, aber wie war deine Einstellung dazu? Du hast es ja mitbekommen. Stört dich das oder hast gedacht, das ist unnötig oder gar nichts?
Ich bin da leider relativ emotionslos. Ich denke mir dann immer, ja gut, also so ist da irgendwie das Business mittlerweile, ne? Dass diese Exhibitions immer mehr werden, dass es auch immer häufiger kommt, dass das von irgendwelchen größeren Playern organisiert wird. Also es gibt ja auch irgendwie wohl diesen dazugehörigen Part, dass Netflix damit natürlich auch irgendwie ganz ja marketingstrategisch für sich das jetzt noch mal platzieren wollte, um auch ja Breakpoint noch mal anzuteasern ein bisschen, um vielleicht auch zu testen für irgendwann den Erwerb von eigenen Rechten, wie das umgesetzt werden kann, etc. etc. Ja, von daher habe ich da jetzt weder noch irgendwie mir gedacht, er muss das machen, er muss das nicht machen. Ich glaube, rein sportlich sogar, wenn man jetzt das ganze Finanzielle etc. drumherum nimmt, klar, dann war es natürlich noch mal eine gute Generalprobe. Und vielleicht war das letztendlich auch für ihn irgendwie der entscheidende Faktor, warum er danach noch mal in sich gegangen ist und jetzt ja quasi bis einen Tag vor seinem eigentlichen Eingriff ins Turnier gesagt hat, nee, ich lasse es halt vielleicht doch eben, weil Sonntag genau diese Situation waren oder ich dieses Gefühl hatte, dass ich mich halt nicht auf dem Niveau fühle, auf dem ich eigentlich sein will.
Vielleicht war es aber auch einfach nur der Versuch, Jeannie Bouchard noch mal auf den Tennisplatz zu kriegen, weil etwas, was ich erst hinterher gesehen habe, ist, dass wohl Jeannie Bouchard Alicia Parks mit den Bryan Brothers vorher, also vor dem Einzel, ein Doppel gespielt haben. Das wurde nicht übertragen, aber da habe ich auch gedacht, ja, braucht man das. Aber es kam wohl gut an, angeblich.
Ja, wobei, da weiß ich gar nicht, vielleicht ging es sogar eher darum, die Bryan Brothers noch mal auf den Court zu kriegen. Ich glaube, das ist in den USA auch nicht so ganz zu unterschätzen.
Das größere Argument gewesen, ja. Das stimmt.
Kommen wir aber vielleicht noch mal zum Sportlichen jetzt zum Abschluss. Dann doch nach fast einer Dreiviertelstunde nur den schönsten und berauschendsten Themen, die Freude geben. Angelique Kerber ist jetzt schon länger zurück. Wir waren ja nach ihren Auftritten in Australien alle ein wenig fragend zurückgelassen worden. Ich formuliere es mal so. Jetzt hat sie nicht in der vergangenen Nacht, sondern eher noch gestern Abend, ja ihr Auftaktmatch in Indian Wells gegen Petra Martic gewonnen. Und da rettest du mich in dieser Woche so ein bisschen, denn daran merkt man es, du hast alles gesehen, ich nix. Ich habe nämlich die letzten Tage auch ein bisschen Urlaub gemacht. Ja, was hast du denn da erkannt? War das einfach nur ein Sieg, der so passiert? Oder hattest du so Eindrücke sammeln können, wo du sagst, okay, vielleicht kann das doch noch mal richtig was werden?
Sowohl als auch. Ich glaube, das kann man zusammenfassend sagen. Also ich habe gestern echt mir das Kerber-Match von Anfang bis Ende angeguckt, weil es mich halt interessiert hatte, wie sie jetzt spielt, da ich die vorherigen Matches immer nur die Ergebnisse mitbekommen habe, aber nie richtig gesehen habe, wie sie drauf ist, weil den United Cup konnte ich nicht sehen, weil ich unter meinen 20 Trilliarden Accounts und Abos genau das nicht hatte, was gebraucht wurde. Und danach war es bei mir arbeitsmäßig mit der Zeitverschiebung nicht so ideal. Deswegen war das jetzt gestern für mich die erste Chance, sie mal wirklich wirklich mal in einem Match zu sehen. Und ich würde sagen, da war schon wieder viel der alten Angelique Kerber dabei. Also sie wirkt sehr fit, bewegt sich exzellent. Sie hat gegen Petra Martic gespielt und wer Petra Martic kennt und sie schon mal spielen gesehen hat, weiß, dass Petra Martic sowohl eine Freundin des Slice ist, als auch eine Freundin des Stops, als auch eine Freundin des Netzspieles. Das heißt, in Matches gegen Petra Martic ist die Chance, vorne am Netz zu landen, relativ groß. Und Kerber bewegte sich wirklich sehr, sehr gut. Das Match war aus ihrer Sicht so ein bisschen in Wellen. Also sie hat sowohl im ersten als auch im zweiten Satz gut angefangen, ist dann noch mal so ein bisschen zurückgefallen, beziehungsweise Petra Martic hatte sich gefangen, die gestern wirklich, glaube ich, auch nicht den besten Tag erwischte, weil die war zwischen, besonders auf der Rückhand und auch beim Ballaufwurf, also die hat vogelwild den Ball aufgeworfen, war da zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt alles dabei. Ich glaube, hätte Martic stabiler gespielt, wäre das Match interessanter gewesen oder vielleicht noch in den dritten Satz gegangen. Wobei ich sagen muss, dass beide mal auch zur frühen Mitte des zweiten Satzes gleichzeitig so eine Hochphase hatten. Und da hat das Ding auch richtig Spaß gemacht. Aber bei Kerber war wirklich viel Schönes dabei. Man hat, sie hatte eine sehr gute Quote beim ersten Aufschlag, hat den, glaube ich, über 70% ins Feld gebracht. Das hat ihr auch viel geholfen. Sie hat in einigen kritischen Situationen gut dagegen gehalten. Man sah bei ihr auch wieder mal so klassische One-to-Punch-Kombinationen oder wo sie den Ball dann wirklich auch schnell machen kann und sich dann da auch so ein bisschen auskegelt. Und halt ihre Physis. Insofern würde ich sagen, zu dem, was vorher so berichtet wurde, glaube ich, ist das schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, da hat sie dazu gewonnen. Es wirkte sicherlich noch nicht wie die alte Kerber zu ihren wirklich guten Zeiten. Aber es war so, dass man sagen kann, wenn sie das verfestigen kann und darauf aufbauen kann, sehe ich keinen Grund, warum ihr das nicht nochmal und öfter gelingen sollte. Es gehört aber genauso zum Bild auch sagen zu müssen, dass Petra Martic gestern vielleicht nicht den besten Tag hatte und sicherlich da auch ein bisschen was liegen gelassen hat. Oder will ich noch nicht mal sagen, aber Kerber war auch nicht gezwungen, ihr Allerbestes zu spielen, weil Martic sie einfach nicht gefordert hat dahingehend. Aber alles in allem war das eine solide Leistung und ist als Aufbaupunkt oder als Aufbauplattform sicherlich ein guter Ansatz.
Ich habe da gerade was rausgehört, was gerade bei Nadal eben auch Thema war. Nämlich, das hattest du erwähnt, mit diesen Wellenbewegungen, stark angefangen, dann hat es so ein bisschen nachgelassen. Vielleicht ist das gerade bei diesen Comebacks auch eben der Punkt. Also, dass wir das viel mehr berücksichtigen müssen, habe ich mir jetzt gerade so zusammengereimt. Da fällt mir nämlich auch ein Andy Murray ein, bei dem ist es ja ganz ähnlich, wo wir heute immer sagen, ne, Andy macht sich das Leben irgendwie wieder schwer mit seinen ewig langen Matches. Klar, das war früher nicht so, aber vielleicht ist gerade das die ganz große Herausforderung, vor allem, wenn du mal so dominant gewesen bist, dass du ab einem gewissen Punkt oder gerade auch durch Verletzungen, durch Pausen, diese größte Herausforderung hast, dass du an dieses Niveau irgendwie herankommen musst, willst. Und dass das natürlich auch irgendwie mal dein Maßstab ist, weil du das selber von dir kennst.
Das kann definitiv ein Punkt sein, weil ich auch sagen muss, dass im zweiten Satz hatte Kerber mal so eine Phase oder hatte das Match mal so eine Phase, wo Petra Martic wirklich gut drauf war und man so einen Moment das Gefühl hatte, jetzt könnte es kippen und Kerber dann aber gut dagegen hielt. Und ich in dem Moment, in dem Match noch dachte, also wenn Martic, wer auch immer jetzt dieses Spiel holt, der wird den Fuß in der Tür haben. Und das war dann Kerber. Und das war halt so ein bisschen, da merkte man auch, dass so das Überstehen dieser engen Phase und das Abwehren eines Breakballs ihr auch echt noch mal Stabilität gegeben hat. Wobei ich auch fairerweise sagen muss, sie hat in beiden Sätzen den Satz ausserviert. Also sie musste sowohl im ersten Satz, das war 6-3, und im zweiten Satz 6-4, musste Kerber beide Sätze ausservieren. Und das hat sie wirklich ganz professionell, wie man es von der ehemaligen Nummer 1 erwarten würde, weggebügelt. Sodass ich denke, was du gesagt hast, durchaus etwas ist, was man einfach mit berücksichtigen muss, ist, dass diese Spieler natürlich oder Spielerinnen auch diese Erwartungen an sich haben und irgendwie einen Weg finden, ihren aktuellen Leistungsstand mit dem wieder in Verbindung zu bringen und nicht vielleicht auch zu viel von sich zu verlangen und darüber dann, weiß ich nicht, wieder irgendwie sauer zu werden. Das kennt ja jeder von uns. Man hat irgendwie einen zu hohen Anspruch an sich und scheitert daran und gar nicht an den eigenen Fähigkeiten, das halt in so eine Balance zu bringen. Und da glaube ich, hat sie gestern einen Schritt gemacht. Und das ist auch das, was der Sky-Kommentator sagt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer es war. Ist mir jetzt entfallen. Aber der sagte auch, dass sie da zu Anfang des Jahres sich weiterentwickelt hat.
Ja, ich glaube, auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, aber auch vor allem, wir hatten jetzt einen Tag erst gesehen in Indian Wells, belassen wir es vielleicht dabei. Wir werden nächste Woche, denn da läuft das Turnier denn ja noch und geht auch in die heiße Phase, sicherlich nochmal dann intensiver über Indian Wells sprechen und welche Eindrücke wir da so haben, welche Spieler sich vielleicht auch in den Fokus gespielt haben und vielleicht auch, was für neuen Geschichten haben. Wenn ihr auch Vorschläge habt dazu oder auch zu den heutigen Themen, über die wir uns unterhalten haben, etwas loswerden möchtet, schickt gerne eine E-Mail, kontakt@tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke. Ihr findet uns bei den ganz geläufigen sozialen Netzwerken, Instagram, Twitter-X, Facebook. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Gerne schreiben, gerne kommentieren. Ja, wenn ihr den Podcast bewerten würdet, im besten Fall dann auch noch positiv, dann würden wir uns darüber natürlich auch freuen auf den Plattformen, wo ihr ihn hört. Und ja, wir warten dann mal ab, was Tobi in der nächsten Woche zu erzählen hat. Wir danken euch fürs Zuhören und Henrike, ja, dir vielen Dank für den heutigen Austausch.
Ja, dir auch.
Alles klar, bis dann, macht's gut. Und tschüss.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.